Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Anna, du darfst mal nach oben kommen. Ich segne dich noch kurz. Danke, Jesus, für Anna. Danke, dass sie dein Werkzeug ist und ich segne sie, Jesus, in deinem Namen. Ich lege jetzt deinen Namen auf ihr Herz, auf ihre Gedanken, auf ihre Worte, dass das Auswirkungen und Frucht bringen kann unter uns. Amen.
Amen. Hallo erstmal, mein Name ist Anna Maria Magdalena Feineis. Ich bin 37 Jahre alt. Ich bin Ehefrau und Mama. Ich bin Leiterin und Gründerin von einer Schriftenmission. Und ich habe Jesus vor 8 Jahren kennengelernt. Wie ich ihn kennengelernt habe und wie es dazu gekommen ist, dass er mich, Riesenangsthase, dazu bewegt hat, auf die Straße zu gehen und den Menschen von Jesus zu erzählen, das erzähle ich euch heute. Und ich habe euch ganz, ganz viele Zeugnisse mitgebracht. Ich versuche, mich an 1 Stunde zu halten. Seid mir gnädig, wenn ich ein bisschen überziehe und wenn ich es echt übertreibe, haltet bitte ein rotes Tuch hoch, ja? Dann stoppe ich mich. Okay, dann starten wir mal mit der ersten Folie und jemand darf das einfach mal vorlesen, was ich hier vorbereitet habe.
Du bist ein Unikat. Du bist einmalig von Gott gemacht. Du bist begabt und voller Schätze, die es zu entdecken gibt. Gott kann und möchte dich in deiner Einzigartigkeit und Schwachheit gebrauchen und den Menschen mit seiner Liebe zu begegnen.
Ich bin aufgewachsen mit meinem Vater. Ohne Mutter. Die haben sich scheiden lassen, da war ich 5 und ich bin mit meiner Schwester bei meinem Vater groß geworden. Und ich hatte mit meinem Vater eine sehr, sehr schwierige Kindheit. Er hat mir alles verboten, was man einem Mädchen verbieten kann, hat mich auch auf eine Mädchenklosterschule geschickt. Party war verboten, Freund war verboten. Rauchen, Drogen, Alkohol ist ja wohl klar, brauchen wir nicht zu versprechen. Das war alles war verboten. Aber das Schlimmste war, dass er mir ständig gesagt hat, du bist nicht gut genug, du bist nicht schön genug, du bist zu dick. Kein Mann wird dich jemals lieben, wenn du dick bist, wenn du so viel isst. Ich war ein Pummelchen als Kind, aber das macht was mit dir als Frau, wenn du das oft hörst. Ich war auch wirklich schlecht in der Schule, da muss ich meinem Vater heute recht geben. aber er hat mir sehr, sehr oft zu verstehen gegeben, dass ich einfach nicht gut genug bin und hat mich bestraft, körperlich, und hat mich sehr, sehr oft geschlagen. Und irgendwann mal wurde aus dem Respekt, den ich für ihn hatte, ein Hass und Wut. Und mit 18, so ist es dann halt, habe ich ihn verlassen. Ich habe meine Sachen gepackt und habe meinen Vater verlassen. Eine Mama hatte ich eh nicht. Und bin dann einfach in die Welt. Und wollte von meinem Vater nie wieder etwas wissen. Ich habe mir vorgenommen, mit dem rede ich nie wieder. Ich lebe jetzt mein Leben für mich allein. Und ich werde all das tun, was er mir verboten hat. Ich werde alles ausprobieren, alles. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe angefangen zu rauchen. 15 Jahre lang, Drogen genommen, bin auf jede Party gegangen, bin ständig umgezogen, habe jeden Job ausprobiert, bin von einer Beziehung zur nächsten, ich bin von einem Mann zum nächsten. Keine Beziehung halt gehalten. Nichts ist so gelaufen wie geplant. Und das, was ich mit meinem Vater erlebt habe, das habe ich dann auch in Beziehungen erlebt mit Männern. Und ich dachte, das ist das ganz normale Leben. Jede Frau erlebt das. Jede Frau raucht, jede Frau trinkt, alle gehen auf Partys, alle haben viele Männer. Das ist einfach das Leben. Vielleicht lerne ich irgendwann mal jemanden kennen, der mich liebt. Aber ansonsten ist alles in Ordnung. Das Leben ist in Ordnung. Mit 29 dann, 11 Jahre später, ich hatte immer noch keinen Kontakt zu meinen Eltern, habe ich mir dann die Frage gestellt, Anna, was machst du, wenn dein Vater plötzlich stirbt? Und du hast dich nie mit ihm versöhnt. Ihr konntet nie darüber sprechen, was passiert ist. Und du hast ihm nicht vergeben. Und das Letzte, was ich zu ihm gesagt hatte, war, du bist ein A-Punkt, Vater. Kannst du wirklich damit leben? Und meine Antwort war nein. Also habe ich ihn gesucht und ihn gefunden, bin mit ihm Kaffee trinken gegangen und da saß ein anderer Mann vor mir. Ein Mann, der mich geliebt hat, Ich habe in seine Augen geguckt und da war das erste Mal Annahme. Ich habe in seinen Augen gesehen, ich bin genug. Ich habe in seinen Augen gesehen, er ist stolz auf mich. Ich wusste gar nicht, wofür. So wie mein Leben war. Ich habe in seinen Augen gesehen, ich bin schön. Und er hat mir gesagt, Anna, es gibt einen Gott, der dich liebt. Mein Vater hat diesen 11 Jahren, wo wir keinen Kontakt haben, Jesus kennengelernt. Und das habe ich nicht gewusst, weil wir hatten ja keinen Kontakt. Aber dort, als ich ihn zum ersten Mal wieder sah, hat er mir gesagt, Anna, es gibt einen Gott, der dich liebt. Wisst ihr, wie ich darauf reagiert habe? Arrogant. Stolz. Ich war richtig unverschämt. Ich habe ihm zu verstehen gegeben, über solche Themen braucht er mit mir überhaupt gar nicht reden und überhaupt von jemandem wie ihm brauche ich mir sowas so überhaupt gar nicht sagen lassen. Und so habe ich mit ihm geredet und er ist einfach ruhig geblieben. Mich angelächelt. In seinen Augen war Annahme, Liebe, Akzeptanz. Er war so demütig. Ich war voll geschockt. Das war nicht der Schlägertyp-Vater, den ich gekannt habe, als ich ihn verlassen habe mit 18. Und immer wieder hat es mir gesagt, Anna, es gibt einen Gott, der dich liebt. Und mit diesen Sätzen, die ich gehört habe, bin ich zurückgegangen nach München, wo ich damals gelebt habe. Mein Vater hat in Konstanz am Bodensee gelebt. Und ich bin einfach in mein normales Leben wieder rein. Partys, Männer, alles. Alles, was ihr euch vorstellen könnt. Aber dann an einem Abend, wo ich mich mal wieder einsam gefühlt habe, wo die Welt nicht so in Ordnung war, wie ich es gern hätte, da kamen mir diese Sätze in den Kopf. Anna, es gibt einen Gott, der dich liebt. Und ich dachte, was ist, wenn er recht hat? Irgendwie hat es mich doch geschockt, wie liebevoll er geworden ist. Also habe ich mir die Bibel bestellt auf Amazon. Ich habe einfach eingegeben Bibel und bin an eine Schlachter gekommen. Ich wusste ja gar nicht, was eine Schlachter ist, aber ich habe es mir halt einfach bestellt und habe angefangen, sie zu lesen, ohne dass mein Vater es wusste. Und habe einfach angefangen, dieses Buch zu lesen und war geschockt darüber, wie unfassbar langweilig dieses Buch ist. Ja, startet mal im Alten Testament, wie die Welt entsteht und Wüste und Krieg und Opfer und all diese Sachen. Und du denkst dir so, wo ist da der Gott, der mich liebt? Und ich lese und lese und lese und sage mir so, nee, das tue ich mir nicht an. Dann sage ich das meinem Vater, habe ihn angerufen, ja Papa, ich habe mir die Bibel bestellt, ich versuche sie gerade zu lesen, sagt dann mein Kind. Der Teufel will nicht, dass du Gott kennenlernst. Aber ich sage dir, jeden Tag eine Seite. Disziplin. Jeden Tag eine Seite. Du wirst sehen, das macht was mit dir. Okay, ich so, alles klar, jeden Tag eine Seite. Nach 4 Monaten bin ich immer noch im Alten Testament. Nach 4 Monaten. Überhaupt, ich war keine Leserin. Bei mir gab es kein einziges Buch zu Hause. Für mich war nur Fernsehen, Filme, Kino, kein einziges Buch. Die Bibel war das einzigste Buch. Ihr könnt euch vorstellen, wie anstrengend das für mich war, die Bibel zu lesen. Und nach 4 Monaten habe ich gesagt, nee, sorry, also ich kann nicht mehr. Da habe ich zu meinem Papa gesagt, Papa, es ist schön, dass du an einen Gott glaubst, der mich liebt. Und anscheinend hat das wirklich was mit dir gemacht. Schön für dich, ist nichts für mich. Und dann hat er gesagt, Anna, fang doch mal an, mit Gott zu reden. Wie mit einem Freund. Erzähl ihm einfach, wo du Hilfe brauchst, wie es dir so geht, von deinen Gedanken. Und da habe ich gesagt, okay, Papa, mach ich. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich bin ins Wohnzimmer und bin auf die Knie gegangen. Ich weiß heute gar nicht mehr, warum. Bin einfach auf die Knie gegangen. Und ich habe gesagt, Gott, hier bin ich. Ich habe jetzt 4 Monate lang die Bibel gelesen. Wenn du jetzt nicht in mein Leben kommst und mir zeigst, wer du wirklich bist, werde ich dich nie wieder suchen. Also es war kein Übergabegebet oder so. Es war einfach nur so, entweder du kommst jetzt oder ich suche dich nicht mehr. Am nächsten Tag gehe ich zur Arbeit und werde fristlos gekündigt. Und das Erste, was ich sage, als ich nach Hause laufe und nach oben gucke zum Himmel, sag, was bist du eigentlich für ein Gott? Da suche ich dich, ich bemühe mich, ich suche dich, ich investiere Zeit und ich verliere fristlos meinen Job. Was bist du für ein Gott? Schon krass, oder? Ich meine, erstens mal, wir glauben gar nicht an Gott und dann, wenn etwas Schlechtes passiert, dann ist es unbedingt Gott. Also es ist total krass. Ja. In diesem Zustand bin ich nach Hause, es war morgens. Ich bin ins Wohnzimmer und dachte, ja, was machst du jetzt mit deiner freien Zeit? Du bist jetzt plötzlich arbeitslos, was machst du mit deiner freien Zeit? Und hör dir eine Predigt an. Das habe ich gehört. Ich wusste gar nicht, wo ich eine Predigt finde, was eine Predigt ist. Einfach hör dir eine Predigt an. Und ich denke mir, ja gut, sowas finde ich ja wohl auf YouTube. bin ich auf YouTube, habe eingegeben, Predigt Deutsch. Und was steht da? Türke predigt das Evangelium. Ich habe mir diese erste Predigt nur angehört, weil der Prediger richtig gut aussah. Echt, der sah so gut aus, dass ich dachte, das kann nicht sein, dass ein Südländer muskulös, braun gebrannt, tätowiert auf der Bühne steht und über Gott redet. Ich dachte, das stimmt was nicht. Also ich habe nur, weil ich dachte, das stimmt was nicht und der sieht übertrieben gut aus, dachte ich, das muss ich mir anhören, habe ich mir auch angehört. In der ersten Predigt habe ich noch nicht zugehört, ich habe ihn nur angeguckt. Ja. In der zweiten dann, weil das war so krass, das ist einfach so heftig. Ich habe dann noch eine zweite angehört und noch eine dritte und noch eine vierte und fünfte und ich saß 8 Stunden vor meinem Computer und habe mir von ihm anhören lassen, was das Evangelium ist. Und der Typ war einfach so krass, der erzählt, er hat Frauen verkauft, er hat mit Drogen gedealt, er war hochkriminell. Er saß im Gefängnis und im Gefängnis kommt Jesus durch seine Zelle und er bekehrt sich. Und dann hat er angefangen, das Evangelium zu predigen. Wenn du noch nie etwas mit Jesus zu tun hattest, wenn du aus einem Elternhaus kommst, was eigentlich atheistisch ist und da läuft nie etwas über Gott. Und dann hörst du sowas. Es ist einfach total schockierend. Und dann erzählt er was von Buße und Sünde und ich höre und höre und höre. Und dann, nach 8 Stunden, ich weiß, es sind ungefähr 8 Stunden gewesen, kommt plötzlich die Gegenwart Gottes in meinen Raum, in die Küche. Ich habe das in der Küche gehört. Und ich merke plötzlich, wie hinter mir ein Vater steht. Boah, was eine Liebe. Ich habe richtig gemerkt, da steht ein Vater hinter mir und er zeigt mir gerade diese ganzen Predigten. Ich wusste es. Und plötzlich habe ich meine ganze Schuld gesehen, alles. Bis dahin dachte ich, ich bin das Opfer. Ich habe so viel mitgemacht mit meinem Vater, mit meiner Mutter, mit meinen Geschwistern und mit den ganzen Männern, was die mir alles angetan haben. Und ich habe meinen Job verloren und was du nicht alles noch erleben kannst. Ich bin der gute Mensch. Ich bin das Opfer. Und da, als Gott mir begegnet ist, da wusste ich, ich bin voller Schuld. Er ist heilig und ich habe einfach gesehen, was mich alles von ihm trennt. Und ich habe so geheult, weil ich mich so geliebt gefühlt habe. Boah, krass, ich habe ja mittlerweile geheiratet und ich habe ein Kind. Das ist nichts im Vergleich zu Gottes Gegenwart. Die Liebe, die mein Mann für mich hat oder ich für ihn oder die Liebe, die mein Kind für mich hat oder ich für mein Kind oder mein Hochzeitstag oder all diese krassen Momente, das ist nichts im Vergleich zu Gottes Gegenwart. Diese Liebe ist einfach so heftig. Ich habe so geweint, weil ich mich so geliebt gefühlt habe und bin dann da auf meine Knie gefallen und habe Jesus mein Leben gegeben. Und was das bedeutet, das wusste ich in dem Moment gar nicht. Was es bedeutet, dass Jesus dich mit dem Heiligen Geist tauft. Und dass du eine neue Schöpfung bist und dass er dieses steinerne Herz rausnimmt und du hast plötzlich ein fleischernes Herz. Oder was es bedeutet, wenn er dich plötzlich freimacht von irgendwelchen Dingen. Ich hatte keine Geschwister, ich hatte keine Gemeinde. Im Alten Testament habe ich sowas auch noch nicht gelesen. Ich habe da Jesus mein Leben gegeben, habe plötzlich dieses langweilige Buch wieder aufgemacht, die Bibel. Und auf einmal war das die absolute Liebeserklärung. Die Bibel, die vorher für mich total langweilig war und ich habe nichts verstanden, überhaupt gar nichts verstanden, war auf einmal ein Liebesbuch, eine Liebeserklärung an mich. Ich habe nur geheult. Das war so schön und mein Gott, was da drin stand, ich habe plötzlich alles verstanden. Dann habe ich rausgeguckt und ich so, mein Gott, es ist alles ist so grün, alles ist so blau, alles ist so hell. Die ganze Welt hat sich verändert. Am nächsten Tag wollte ich zur Tankstelle gehen und mir Zigaretten holen. Ich bin ja Raucherin, 15 Jahre lang. Ich rauche sogar, weil es mir einfach schmeckt. Ich fand es einfach so toll zu rauchen. Also heute nicht mehr, aber damals. Und dann merke ich, ich stehe vor der Tankstelle und merke, was? So, du bist nicht Raucher. Wie, ich bin nicht Raucher? Ja, du bist jetzt nicht Raucher. Und ich denke so, wie, ich bin nicht Raucher? ich habe es gestern geraucht. Und da ist ja niemand, da ist ja niemand, da ist kein Bruder, keine Schwester da, die gesagt hat, Anna, Jesus hat dich freigemacht. Sondern ich stehe da und denke mir so, wieso widert es mich plötzlich an, mir Zigaretten kaufen zu wollen? Ich war einfach frei. Ich habe auch Jesus nicht gebeten, mich frei zu machen, sondern ich war einfach frei. Und dasselbe mit Diskotheken und Schminken und freizügig anziehen und einmal nach dem nächsten und Drogen und Alkohol, es war alles weg, alles. An einem Tag war alles weg. Für mich war plötzlich klar, kein Mann rührt mich an, bis ich nicht geheiratet habe. Das war für mich total logisch. Das war für mich total ein Unding, dass ich jemals wieder einen Freund habe und da läuft irgendetwas körperlich. Nur noch, wenn ich verheiratet bin. Ich war plötzlich, als hätte ich ein neues Gehirn. Das war total krass. Und dann bin ich wieder nach Hause. Und ich war ja frisch arbeitslos, Gott sei Dank, weil ich war voll geflasht. Ich habe den ganzen Tag mit Jesus geredet. Den ganzen Tag war ich in meiner Wohnung und habe den ganzen Tag mit Jesus geredet. Und in diesem Zustand wollte ich schon auf die Straße gehen. Ich dachte mir, boah, ich bin so verliebt in Jesus. Und was Jesus für mich getan hat. Und alle Menschen da draußen, die haben gar keine Ahnung von Jesus. Die haben gar keine Ahnung, dass es Gott wirklich gibt. Ich musste jetzt rausgehen. Ich muss den Leuten unbedingt erzählen, dass es einen Gott gibt. Bin einfach auf die Straße gegangen und habe mir jemanden ausgesucht. Also so, der erzähle ich jetzt von Jesus. Und dann bin ich einfach auf sie zugegangen. Und dann bin ich einfach wieder zurückgelaufen. Weil ich es nochmal gemacht habe. Nächste Person. Wieder hingelaufen, einfach vorbeigelaufen. Wieder zurück. Weil ich gemerkt habe, ich habe Angst. Ich habe Angst, was die Person von mir hält. Was die Person sagen wird, dass sie gemein sein wird, dass sie mich auslachen wird. Ich habe mich geschämt. Ich hatte Menschenfurcht. Den Begriff kannte ich damals ja noch nicht, aber heute weiß ich, ich hatte Menschenfurcht. Und dann bin ich wieder nach Hause gegangen. Und dann habe ich geweint. Und ich bin Gott so dankbar, dass ich damals keine Gemeinde hatte. Weil ich heute weiß, viele hätten mir gesagt, Anna, du bist halt ein Babychrist. Du musst doch erstmal groß werden im Glauben. Du hast noch gar keine Ahnung, wie das geht. Und ja, du hast halt Menschenfurcht, das ist doch nicht schlimm. Oder, ey, Anna, guck mal, es gibt Missionare, es gibt Evangelisten, du bist es halt nicht. Oder, du bist halt nicht begabt. Lass das doch die anderen machen. Das hätte man mir gesagt. Aber ich hatte niemanden, der mir das sagt. Ich bin zu Gott gegangen und ich habe geweint. Und ich habe gemerkt, dass ich mich einfach schäme. Ich habe mich geschämt, zu den Leuten zu gehen, über Jesus zu sprechen, weil ich wusste, die werden mich auslachen. Ich wusste, die werden die Augen drehen. Und ich wusste, das wird unangenehm für mich. Und ich habe da in diesem Moment gemerkt, mir ist es wichtiger, was die Leute von mir halten, als dass sie gerettet werden. Und damit konnte ich nicht leben. Ich habe das auch zu Gott gesagt. Ich so, damit kann ich nicht leben. Ich liebe dich. Du liebst mich über alles. Ich weiß, was du für mich getan hast. Und ich schäme mich für dich. Und ich bin mir selbst am nächsten. Und so will ich das nicht. Du musst mir helfen. Und ich bin wieder raus und ich habe wieder versagt. Ich bin am nächsten Tag wieder raus und ich habe wieder versagt und ich habe ständig geheult vor Gott. Und dann hat Gott zu mir gesagt, Anna, schreib doch mal auf. Was würdest du denn gerne jemandem sagen, wenn du den Mut hättest, was zu sagen? Schreib doch mal auf. Und dann habe ich einfach was aufgeschrieben. Und ich wusste damals ja auch nicht, dass es Missionswerke gibt. Ich wusste auch nicht, was ist Marburger Medien, was ist Heugelbach, was ist, dass man so Sachen bestellen kann, dazu verteilen. Ich wusste überhaupt gar nichts. Ich war ein weißes Blatt. Ich wusste nichts. Und dann habe ich einfach mal aufgeschrieben. Und dann bin ich mit diesem Zettel auf die Straße. Und dann habe ich stand auf der Straße und gesagt, Gott, das ist hässlich. Das kann ich niemandem geben. Da werde ich abgelehnt. Wenn ich das jemandem gebe, dann werde ich abgelehnt. Das schaffe ich nicht, das mache ich nicht. Und bin ich wieder nach Hause und dann habe ich das hübsch eingepackt. Ich habe das eingerollt, ich habe ein Geschenkband drum gemacht und dachte, so, das ist jetzt irgendwie süß. Keiner checkt, dass es um Jesus geht. Dann gehe ich jetzt mit meinem Röllchen auf die Menschen zu und dann gebe ich denen einfach, so sah das aus. Dann gebe ich denen einfach die Röllchen in die Hand und dann renne ich weg. Das ist mein Ernst, das habe ich echt gemacht. Aber ich habe auch das nicht geschafft. Ich habe auch das am Anfang nicht geschafft. Ich bin einfach auf die Briefkästen und zu den Fahrradkörben. So habe ich angefangen. Aber auch so, dass mich keiner sieht. Also wirklich schnell durch die Stadt, dahin gelegt und dann nach Hause. Yes! Geschafft. So, ich habe einfach das getan, was ich tun kann. Mit der Angst, die ich hatte und mit der Menschenfurcht, die ich hatte, aber ich habe das genommen, was ich habe und ich habe das getan, was ich kann. So wie ich nun mal war. Und irgendwann mal bin ich dann damit auf die Menschen zugegangen. Und es hat geklappt. Die haben nicht gesagt, oh süß, oh ist das für mich, oh ist das hübsch eingepackt, was ist denn da drin? Und ich bin so, oh nee, was sage ich jetzt? Wenn ich jetzt sage, es geht um Jesus, dann kriege ich es ja gleich wieder zurück. Und sage ich, ja lassen Sie sich mal überraschen. Nehmen Sie es mal mit nach Hause, trinken Sie einen Kaffee und dann machen Sie es auf. Genau. Ich habe also jede Woche neben meinem neuen Job, den ich gefunden habe, habe ich so 100 Röllchen verteilt. Ich habe so alle noch von Hand geschrieben und verpackt und boah, das war so ein Erfolgserlebnis für mich. Das hat mir so viel Spaß gemacht, weil ich mir gesagt habe, jede Woche diesen 100 Menschen von Jesus, was Gott daraus macht, ist es nicht mehr meine Sache. Weil Gott sagt, das Wort kommt nicht leer zurück. Das ist sein Job. Mein Job ist verteilen, verkündigen, sein Job Wachstum schenken. So, ich war total zufrieden damit. Und in der Zeit habe ich gebetet, Gott, schenk mir die verlorenen Jahre mit meinem Vater zurück. Ich habe so viel verpasst. Und ich habe das Gefühl, ich hatte gar keine richtige Kindheit mit ihm. Und ich hatte 11 Jahre gar keinen Kontakt. Jetzt sind wir beide gläubig. Schenk mir die verlorenen Jahre zurück. Da wurde mein Vater schwer krank. So krank, dass ich zu ihm gezogen bin und gesagt habe, ja, jetzt leben wir zusammen und ich pflege ihn. Kaum bin ich eingezogen, wurde er total gesund. Ich weiß jetzt nicht, was davon Gott war. So hat er ihn krank gemacht, hat er mir gesund gemacht. Keine Ahnung, aber wir haben dann zusammengelebt und Gott hat mir die verlorenen Jahre zurückgeschenkt. Und es war richtig schön. Und in der Zeit, als ich dann wieder zu Hause gewohnt habe, habe ich mir gesagt, so, dann erfülle ich mir jetzt einen großen Traum. Denn ich wollte gern studieren. Ich habe 3 Geschwister und die sind echt erfolgreich. Ich habe es echt vermasselt von allen 4 Kindern. Ich bin gerade mal so an den Hauptschulabschluss vorbei. Ich habe in der Zeit noch nicht mal eine Ausbildung gehabt. Ich bin von einem Job zum nächsten. Ich hatte nichts, was mich wirklich interessiert. Ich hatte gerade mal genug Geld, um überhaupt über die Runden zu kommen, hatte aber auch genug Schulden und meine Geschwister haben alle studiert und sind wirklich sehr erfolgreich in dem, was sie tun. Und an dem Punkt habe ich mir gesagt, so, ich will es auch studieren. Ich werde Wirtschaftspsychologie studieren und ich habe mich an der Uni eingeschrieben und da musst du auch dich bewerben und Tests machen. Bist du überhaupt dafür geeignet? Darfst du es überhaupt? Und genau, ich wurde dann genommen zum Studium und es wäre dann auch bald losgegangen. Und dann merke ich, dass ich diesen Vertrag für die Uni nicht unterschreiben kann. Ich merke so einen richtigen Unfrieden, obwohl es mein Traum ist. Es ist mein Wunsch gewesen und ich wollte auch studieren, damit ich mich später mal finanziell um meine Eltern kümmern kann. Und dann merke ich, dass ich diesen Vertrag nicht unterschreiben kann. Ich habe einfach keinen Frieden. Und dann frage ich Gott, was ist los? Du machst hier die Türen auf, ich werde hier zum Studium genommen, alle meine Geschwister haben studiert, was ist los? Wieso kann ich das nicht unterschreiben? Und dann höre ich, wie Gott sagt, Anna, ich will nicht, dass du studierst. Ich will, dass du am Evangelium arbeitest und das, was du 2 Jahre für dich gemacht hast mit den Röllchen, dass du das für deine Geschwister tust und dass du das anbietest für andere und das auch noch kostenfrei. Und ich dachte, das ist ein schlechter Scherz. Das ist ein schlechter Deal. Das ist ein Witz. Wer will denn sowas haben? Ich meine, guckt euch das mal an, wie das aussah. Und dafür soll ich ein Studium hinschmeißen. So sah das aus. Wer will das überhaupt haben? Wer braucht das überhaupt? Und Gott hat es ernst gemeint. Legt das Studium beiseite, biete das da deinen Geschwistern an und nimm dafür auch kein Geld. Das sieht auch noch nicht aus, als würde das viel Geld kosten. Aber glaubt mir, nachdem ich gesehen habe, was da für krasse Bestellungen reinkamen. Also, ja. Und mein erster Gedanke war, ich werde meinen Vater enttäuschen. Mein Vater war so stolz auf mich, dass ich endlich studieren werde und ich werde ihn enttäuschen. Und überhaupt, wie soll ich das meinen Geschwistern sagen? Ich werde doch nicht studieren, weil ich soll für Jesus Christus basteln. Und die kennen Jesus noch nicht mal. Ich werde nur basteln und dafür soll ich jetzt nicht studieren. Ey, das war verrückt. Das war total unlogisch, aber ich habe gemerkt, Gott meint's ernst. Also bin ich zu meinem Vater und habe gesagt, Papa, ich muss dir was sagen, ich werde doch nicht studieren. Gott möchte, dass ich am Evangelium arbeite und diese Röllchen meinen Geschwistern anbiete. Und da sagt mein Vater zu mir, Anna, das, was Gott sagt, ist Nummer eins in deinem Leben. Das, was er sagt, das musst du tun. Jesus ist das Allerwichtigste in deinem Leben. Und wenn er möchte, dass du am Evangelium arbeitest, es gibt nichts Wichtigeres und es gibt nichts Schöneres. Und das war mein Go. Also habe ich mein Studium beiseite geschoben, ein paar Sachen entworfen, ein paar Sachen gedruckt, ein paar dünne Flyer gedruckt, ein paar Geschenke entworfen und habe sie dann auf Facebook gestellt. Ich hatte keinen Online-Shop, ich hatte keine Webseite. Ich hatte einfach nur Facebook und habe dann solche Röllchen und Geschenkchen und alles, was mir so durch den Kopf gekommen ist, habe ich dann einfach so entworfen, habe ein Bild auf Facebook gestellt und habe gesagt, wer will's haben, kostet nichts. Mein Gott hat ja gesagt, kostet nichts. Wer hat's bezahlt? Ich habe es bezahlt. Ja, es sieht noch nicht viel aus, aber mein ganzes Gehalt ging da drauf, jeden Monat. Weil ich das alles bezahlt habe, die Materialkosten und Versand, und irgendwann mal war mein Konto minus 500 Euro. Und an dem Punkt habe ich mich gefragt, habe ich Gott richtig gehört? Wenn die Finanzen nicht gut laufen, fragen wir uns, Gott, habe ich dich überhaupt richtig verstanden, oder? Ich habe mich da schon gefragt, Anna, hast du Gott richtig gehört? Aber ich war bei diesem Punkt minus 500 Euro und habe dann eine Entscheidung getroffen. Du machst das, was Gott dir gesagt hat, egal wie das Konto aussieht. Und da fing Gott an, richtig Wunder zu tun und richtig Finanzen zu schenken, dass ich das alles bezahlen kann. Zu der Zeit habe ich so 2.000-3.000 Stück pro Woche versendet, so Stück, die da drin sind, also nicht Versandschachteln. Es ist gewachsen und es sind total schöne Sachen entstanden. Richtig professionelle Karten und Geschenke. Und heute haben wir Hefte für blinde Menschen und wir haben alles in 20 Sprachen und Lesezeichen und Sticker und Karten für Frauen und für Männer und für Mütter und Minis. Und wir also auch individuelle Texte mit Bibelvers, ohne Bibelvers. Es sind so schöne Sachen entstanden. Und ich habe mit dieser Arbeit so schöne Geschichten erlebt, Geschichten, die wirklich ermutigen, und die möchte ich euch gerne erzählen. Das sind zum Beispiel unsere Geschenke. Und in jedem Geschenk ist ein QR-Code drin. Und dieser QR-Code leitet auf eine Seite, die ist auch von uns gemacht, die heißt www.dubisteingeladen.com. In so einem Geschenk ist ein Zettelchen drin. Und da ist ein kleiner Impuls über den Glauben, über Identität, quasi so ein kleiner Liebesbrief an den Leser, ist aber nicht das volle Evangelium. Dafür ist der Zettel einfach zu klein. Aber wenn man auf den QR-Code geht, dann liest man das volle Evangelium. Und man liest, was ist eigentlich ein Gebet? Was ist ein Übergabegebet? Was bedeutet es eigentlich, Kind Gottes zu sein? Was bedeutet Buße tun? Da sind ganz viele Zeugnisse drauf, wie Menschen überhaupt Jesus kennengelernt haben. Auch diese Seite wird in 20 Sprachen übersetzt. Und wenn man dann auf den Button geht, ja, ich möchte ein Leben mit Jesus starten, dann bekommen wir die Adresse von jemandem, also von der Person. Und wir schenken der Person dann eine Bibel und schreiben einen persönlichen Brief. Und wir leiten auch in eine Gemeinde und wir beten auch für die Person. Und jede Woche werden ungefähr 5 bis 7 Bibeln bestellt. Und die meisten sind Männer. Ich bin total überrascht. Die meisten, die Bibel bestellen und sich auf die Suche machen nach Jesus, sind Männer. Die meisten, die verteilen, sind Frauen. 80% unserer Verteilerinnen sind Frauen. Genau, und so ein Geschenk habe ich mal mitgenommen ins Restaurant. Ich war mit Freunden essen und ich habe immer so ein paar Karten und Geschenke dabei. Und wir waren einfach essen und zum Ende hin sind meine Freundinnen auf Toilette gegangen und ich saß dann noch am Tisch und ich habe noch ein Trinkgeld hingelegt auf den Tisch und ein Geschenk mit dazu. Und dann bin ich einfach raus und habe dann draußen auf meine Freundinnen gewartet. Und plötzlich kommt die Kellnerin hinterher und sagt zu mir, hey, ich will dir Danke sagen für das Geschenk. Ich habe nämlich heute Morgen Gott gebeten, mir zu zeigen, ob es ihn wirklich gibt. Und ich habe das Geschenk noch nicht aufgemacht, aber ich weiß, es ist von Gott. Und da hat sie angefangen zu weinen, aber richtig, richtig doll. Und ich habe sie in den Arm genommen, weißt du, das ist ihr Arbeitsplatz. Und Kellnerinnen haben richtig Stress. Die können sich das eigentlich nicht leisten, sich einfach mal rauszustellen und mit jemandem in Ruhe zu reden. Und die hat sich sogar Zeit genommen, um einfach zu weinen und Danke zu sagen. Und ich habe sie in den Arm genommen und gesagt, hey, du hast recht, es ist von Gott. Es ist von Jesus. Und ich habe Jesus kennengelernt und das hat er in meinem Leben getan. Und das will er auch für dich tun. Und dann haben wir angefangen draußen zu beten, dass Jesus in ihr Leben kommt. Und die hat auch erzählt, wo sie Struggle hat in ihrem Leben und auch dafür haben wir gebetet. Kennt ihr Todd White? Ich bin kein Todd White-Typ, aber ich bin Fan. Ich bin Fan. Der geht nämlich einfach zu der Kellnerin hin und sagt, hey, ich will dir von Jesus erzählen. Ich denke mir so, das kann ich nicht. Aber ich kann ihr ein Geschenk hinlegen und den Rest macht Gott, oder? Jeder kann ein Geschenk hinlegen. Den Rest macht Gott. Das war ein sehr, sehr schöner Moment. Das sind unsere edlen Karten. Ganz viele davon habt ihr in euren Säckchen drin. Die heißen edle Karten in unserem Online-Shop, weil sie veredelt sind mit Gold- und Silberprägung. Also die werden nochmal veredelt. Und diese Karten haben wir jetzt ganz frisch an Valentinstag auf der Straße verteilt. Wir haben so Blumen dran getackert und wir sind einfach auf die Straße und wir sind nur zu den Frauen. Weil wir gedacht haben, an Valentinstag freuen sich doch die Frauen am allermeisten über so eine Karte. Also sind wir nur zu den Frauen und haben denen einfach so eine Karte in die Hand gegeben. Und das einzige Gespräch an dem Tag hatten wir mit einem Mann, der uns nämlich gefragt hat, hey, wieso macht ihr das eigentlich? Und da habe ich zu ihm gesagt, weil Jesus dich liebt. Weil ich Jesus kennengelernt habe und weil er mein Leben so verändert und bereichert hat und weil ich durch ihn Kind Gottes geworden bin und weil ich möchte, dass das jeder wird. Und deswegen machen wir das. Einfach rausgehauen. Und dann hatten wir mit ihm ein Gespräch. Und dann durften wir echt für den beten. Und er sah echt nicht danach aus, als könntest du mit ihm über Jesus sprechen, aber es ging. Weil er hat sich auch irgendwie für eine Frau gehalten und hat gesagt, bitte nenn mich Steffi. Das haben wir auch gemacht. Das war sein Wunsch, wir haben ihn einfach so genannt. Aber er sah so vom Typ aus, mit dem könntest du überhaupt gar nicht über den Glauben sprechen, aber wir haben uns voll geirrt. Er war der Einzige, der nachgefragt hat, warum macht ihr das eigentlich? Und der Einzige, mit dem wir gesprochen haben und der Einzige, der Gebet wollte. Und dann sagt er am Ende von dem Gespräch, in welche Gemeinde geht ihr eigentlich? Und dann haben wir denen die Adresse gegeben und ich dachte, never ever kommt der labert nur. Aber der kam. Der kam jeden Sonntag. Jeden Sonntag. Und hat vor 2 Wochen Jesus sein Leben gegeben. Das erwartest du nicht. Das planst du auch nicht. Aber ich kann dir sagen, was du planen kannst. Du kannst dich auf den Weg machen. Du kannst sagen, ich gehe spazieren, ich gehe ins Kino, ich gehe essen, ich gehe evangelisieren oder ich gehe einfach mit meinem Kind auf den Spielplatz. Und du kannst das irgendwo hinlegen oder du kannst es jemandem in die Hand geben. Das ist in deiner Hand. Was Gott dann daraus macht, das kann sowieso nur er machen. Das war total vorbereitet und hat nichts mit uns zu tun. Wir haben uns nur auf den Weg gemacht, jemandem so eine Karte zu geben. So sehen Karten von hinten aus. Mag jemand vorlesen? Nein, Spaß. Das ist mein Baby. Und das dahinter ist auch mein Baby. Ja, genau. Das sind unsere Männerkarten. Ich habe ganz viele davon dabei. Die sind da hinten auch in der Kiste. Ich habe ganz viele Männerkarten dabei. Die sind nicht in diesen Tütchen mit drin, nur dass ihr Bescheid wisst. Das ist unsere Karte für Mamas. Und dazu habe ich euch eine Geschichte mitgebracht. Das ist unsere Karte, die heißt Bedingungslose Liebe. Die habe ich erst geschrieben, als ich selber Mutter wurde. Vor ein paar Wochen erreichte mich eine E-Mail von einer Frau, die heißt Nadja. Und Nadja schreibt, hey, ich wollte mich bei euch bedanken für das, was ihr tut, weil ich habe Jesus kennengelernt. Und ich wollte euch einfach mal sagen, dass das wirklich funktioniert, was ihr da macht. Und dann habe ich sie zurückgeschrieben, gefragt, wie sie das meint und was denn jetzt die Geschichte dahinter ist, hinter diesem Text. Und dann sagt sie, vor einem halben Jahr war ihre Ehe eine absolute Katastrophe. Sie dachte, die Ehe geht den Bach runter. Sie konnte nicht mehr, sie war total verzweifelt. Sie war überfordert als Mutter. Und sie hat sich in ihr Auto gesetzt, nicht gefahren, einfach reingesetzt und hat dort geschrien. Und die ganze Zeit geschrien und geweint und geschrien und war verzweifelt. Und dann guckte sie in den Himmel und sagt, du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Am nächsten Tag kommt jemand und gibt ihr so eine Karte in die Hand. Und den Text lese ich euch jetzt vor. Liebe Mama, heute möchte ich dir Danke sagen. Danke für den Mut, die Hingabe und all die Opfer, die du gebracht hast, um Mama zu sein. Du machst das so wunderbar, das meine ich von Herzen. Alle Herausforderungen, alle Tränen, die vergossen wurden, habe ich gezählt. Wenn du dich im Badezimmer versteckst und du heimlich deine Tränen wegwischst, ich sehe dich. Wenn du Stunden damit verbringst, ein leckeres Essen zu kochen und es dir keiner dankt, ich danke dir. Ich sehe auch die Momente, wenn du auf deinen Körper schaust und dich Selbstzweifel packen, wenn du vergisst, wie schön du bist. Wunderschön. Ich bin so begeistert von dir. Ich habe dich perfekt erschaffen und freue mich jeden Tag an dir. In meinen Augen kochst du ein Essen voller Liebe. Unverkennbar ist dieser Geschmack. In meinen Augen hast du einen starken Körper, der in der Lage ist, Wunder zu vollbringen und der alles gibt, damit es diesem Wunder gut geht. Ich will die Last von deinen Schultern nehmen und dich neu beleben. Ich will dir den Frieden geben, nachdem du dich so sehr sehnst. Ich will der Anker sein, an dem du dich festhalten kannst. Ich schenke den Erschöpften neue Kraft und den Entmutigten neue Hoffnung. Bei mir kann man sich wirklich fallen lassen, sich angenommen und geliebt wissen. Denn ich bin die Liebe und ich weise keinen ab, der zu mir kommt. Heute möchte ich dich einladen, mich kennenzulernen und mir dein Herz zu öffnen. Das hat sie gelesen und bitterlich geweint, weil da drin stand, ich sehe dich. Dieser eine Satz. Und sie wusste, es ist Gott, der mit ihr redet. Sie wusste es. Am Abend hat sie sich ins Bett gelegt und konnte nicht schlafen. Um 2 Uhr nachts dann hat sie die Karte nochmal in ihre Hand genommen, nochmal gelesen, ist auf den QR-Code gegangen und hat sich dort die ganzen Zeugnisse angeschaut, wie Menschen Jesus kennengelernt haben. Und dort hat sie eine Sache entdeckt. Alle Menschen haben irgendwann mal an irgendeinem Punkt ihr Leben Jesus gegeben und ihn eingeladen. Haben Buße getan und Jesus eingeladen ihr Leben und ihn als Herr angenommen über ihr Leben. Und sie wusste, das muss sie auch machen, damit sie Kind Gottes werden kann. Dann ist sie ins Bad, auf ihre Knie und hat Jesus ihr Leben gegeben. Und dann hat Jesus sie freigemacht vom Rauchen. Und dann hat Jesus sie geheilt von Schlafstörungen. Und dann hat Jesus ihr Geschwister geschenkt und eine Gemeinde. Und nächsten Monat ist ihre Taufe. So schön. Magst du mal vorlesen?
Gott belohnt keine Ausreden. Er befürwortet auch nicht die Lügen, die du über dich selbst glaubst. Er segnet es vielmehr, wenn du völlig ehrlich ihm gegenüber bist und dich bedürftig zeigst.
Danke dir. Sorry, dass ich dich erschrocken habe. Gott. Thema Heilung ist mein Thema. Mein Thema, wo ich ganz oft ganz, ganz feige war, mich ganz oft selbst belogen habe und immer Ausreden gesucht habe. Weil ich habe ganz viel für Heilung gebetet und es ist nie was passiert. Nie. Ich bin sogar in Kaufhäusern vor allen Leuten auf die Knie und habe jemand die Knie aufgelegt und in Jesu Namen sei geheilt und es ist nichts passiert. Egal, wie ich gebetet habe und was ich gebetet habe und wo ich gebetet habe, es ist nie ein Wunder passiert. Und irgendwann hat mich das Thema nur noch genervt. Es hat mich sogar so genervt, dass wenn jemand in die Gemeinde kam und eine Frau gesagt hat, boah, ich habe heute irgendwie so Bauchschmerzen, könnt ihr mal für meinen Bauch beten? Und alle so ihre Hände drauf, dachte ich so, boah, ey, das sind nur Bauchschmerzen, übertreib doch nicht. Wirklich, es hat mich so richtig so, boah, es gibt Wichtigeres, komm, es sind nur Bauchschmerzen, da draußen sind Menschen, die gehen verloren. Weißt, es hat mich so richtig aufgeregt, meine ganze Herzenshaltung war nur noch, es regt mich auf. Muss man denn ständig für Kranke beten? Und dann auch noch für so eine Kleinigkeit. Und ich habe mir immer gesagt, ich habe sowieso nicht die Gabe zum Heilen. Andere machen das jetzt. Ich habe einfach einen Haken dran gemacht. Was ich nicht gemerkt habe, ich hatte irgendwann mal nicht mal mehr Mitgefühl für die Kranken. Auch nicht für meine Geschwister, wenn sie krank waren. Und vor ein paar Jahren sind so ein paar Videos von mir erschienen auf YouTube vom Lifehouse-Channel, wo ich vieles berichtet habe, mich Gott begegnet bin und was er gemacht hat in meinem Leben, wo ich ganz viel Wunder mit ihm erlebt habe. Auch ganz viel Versorgung, finanzielle Geschichten. Und ganz viele Menschen, die sich das angehört haben, sind irgendwie auf die Idee gekommen, dass ich einen ganz besonderen Draht habe zu Gott und haben mich angerufen. Und auch von Kliniken aus und von Krankenhäusern aus und auch von Psychiatrie und von überall kam Anrufe und die Geschwister haben mich gebeten, für sie zu beten. Und wisst ihr, wie ich reagiert habe? Ja, klar bete ich für dich. Ja, natürlich, Jesus wird ein Wunder tun. Und ich habe so getan, als würde mir das irgendwas bedeuten, als würde mir das am Herzen liegen oder als würde ich wirklich glauben, dass da Heilung passiert. Aber während ich für meine Geschwister am Telefon gebetet habe, dass da Heilung passiert, habe ich darüber nachgedacht, was ich heute noch einkaufen muss. Was ich heute noch zu erledigen habe. Oder wie lange es dieses Telefonat geht und was ich noch alles zu erledigen habe im Haushalt. Und wenn ich dann für meine Geschwister gebetet habe, für Heilung und Wiederherstellung und so getan habe, als würde, hätte ich Mitgefühl, hat am Ende meine Schwester oder mein Bruder immer gesagt, oh, du bist so lieb. Du bist so toll. Oh, danke, danke, dass du für mich gebetet hast. Du bist so lieb. Und da habe ich gemerkt, da stimmt was nicht. Ich habe gemerkt, dass die Menschen ein Bild von mir haben, was überhaupt nicht stimmt und dass mein Herz nicht in Ordnung ist. Ich habe zu Gott gesagt, ich werde nicht mehr für einen einzigen Menschen, der mich um Gebet bittet, bitten, wenn ich keine Liebe für diese Person habe oder noch nicht mal Mitgefühl. Ich habe nicht gesagt, ich möchte den Glauben haben und Tote aufzuerwecken. Ich habe nur gesagt, ich möchte Mitgefühl haben. Weil für jemanden zu beten ohne Mitgefühl und der denkt, du hättest Mitgefühl und bedankt sich dann noch bei dir, das ist wirklich geheuchelt. Und da habe ich zu Gott gesagt, Gott, ich habe kein Mitgefühl für die Kranken. Das will ich so nicht mehr. Hilf mir. Heile mich. Arbeite an mir. Der nächste Anruf kam, eine Frau aus der Klinik. Sie sagte, sie hat Depressionen. Ich war die Erste, die geweint hat. Ich habe sofort geweint. Ich bin auf meine Knie und habe gesagt, ich werde jetzt für dich beten. Ich konnte gar nicht beten, ich habe nur geheult. Ich hatte so viel Mitgefühl für sie, dass ich fast nicht beten konnte. Es war unerträglich für mich zu wissen, dass meine Schwester im Glauben in der Klinik ist, weil sie Depression hat. Und sie nicht frei davon wird. Das hat mir so wehgetan. Da habe ich gemerkt, ich kann zu Gott mit allem kommen. Ich kann ihm sogar sagen, ich habe kein Mitgefühl für die Kranken. Änder das. Ich kann ihm auch sagen, ich habe gar kein Herz für die Verlorenen. es interessiert mich gar nicht. Ich denke da gar nicht drüber nach. Oder das Thema langweilt mich. Oder es stresst mich. Oder es ist irgendwie Druck. Oder ich habe gar keine Freude dabei. Oder eigentlich merke ich, dass ich nie darüber nachdenke, ob Menschen verloren gehen oder nicht. Es ist nicht schlimm, dass wir das fühlen oder dass das so ist. Aber es ist schade, wenn es so bleibt. Und wenn wir damit nicht zu Jesus gehen. Es ist nicht schlimm, Baustellen zu haben. Es ist aber schade, wenn wir damit nicht zu Gott gehen, weil er kann das reparieren. Er möchte das und er macht auch keinen Vorwurf. Er sagt nicht, Bobby, kannst du nur? Was bist du denn für ein Kind? Sondern er sieht sowieso, dass du zu ihm kommst und sagst, hilf mir, schau mal, wie es da aussieht. Das freut ihn und er ändert das gerne. Also wenn du heute irgendwie merkst, dass es da irgendwie so Bereiche gibt in deinem Leben, gerade wenn es darum geht, jemanden von Jesus zu erzählen oder jemandem eine Karte zu geben. Und du merkst, eigentlich sind da ganz viele Ausreden oder eigentlich hast du gar nicht das Herz dafür. Eigentlich ist dir das total egal. Ich mache das nur, weil man es halt so macht als Christ. Ich gehe halt mit, weil es sieht halt gut aus. Oder Pflicht erfüllt, Haken dran, jetzt kann ich mir wieder einen schönen Sonntag machen. Also, wenn du einfach merkst, da stimmt etwas nicht, geh damit einfach zu Jesus. Er kann das ändern und es macht so viel mehr Spaß, mit Freude und Liebe für die Menschen auf die Menschen zuzugehen. Das lese ich jetzt selber vor. Intimität mit Gott. Verbringe Zeit mit Jesus, lerne seine Stimme zu hören und sie von deiner eigenen zu unterscheiden. Du wirst merken, dass Gefühle wie Angst, Scham und Menschenfurcht und Stolz nichts mit deiner Identität als Kind Gottes zu tun haben. Jesus will dich davon freimachen. Sei gehorsam, Gott reagiert auf deinen kindlichen Glauben. Dabei spielt es keine Rolle, wie du dich fühlst, er ist in den Schwachen stark. Stille Zeit ist nicht für alle ein super Thema, aber ich muss sagen, dort passiert ganz viel. Wenn man sich einfach regelmäßig Zeit nimmt, in der Gegenwart Gottes zu sitzen und mit ihm zu reden und auch zu lernen, wie hört sich seine Stimme überhaupt an? Wie hört sich das an, das, was da so in meinem Herzen abgeht? Kommt das vom Teufel? Kommt das von mir? Kommt das von ihm? Ist das sehr, sehr befreiend und eine große Hilfe. Angst, Scham, Menschenfurcht gehört nicht zu deiner Identität. Auch wenn du es fühlst. Ich bin hochnervös, bevor ich hier auf die Bühne gehe. Echt? Ich mache mir die Hose. Ich habe eiskalte Hände, deswegen sind die hier in meiner Hosentasche. Manchmal werde ich kreidebleich, bevor ich irgendwo anfange zu sprechen. Und dann höre ich Sätze wie: Ich habe Angst, ich sterbe, ich schaffe das nicht. Was ist, wenn ich mich verquatsche? Was ist, wenn ich etwas vergesse? Was ist, wenn ich blöd rüberkomme? Was ist, wenn das langweilig ist? Du kannst das nicht. Andere sind viel besser. Was denken die über dich? Das sind Sätze, die nicht von Gott kommen, die nichts mit ihm zu tun haben. Er ist ermutigend. Er sagt komplett das Gegenteil. Das sind aber Dinge, die ich halt wirklich fühle und ich höre. Und mein Job ist es, sie überwinden. Das ist mein Job als Kind Gottes. In Jesus überwinde ich das. Und ich sage, egal wie ich mich fühle, es geht nicht darum, was die Leute über mich denken. Es geht darum, dass ich heute Jesus groß mache. Es geht um ihn, was er getan hat in meinem Leben und wer er ist. Und nicht, was Leute über mich denken. Und selbst wenn ich es vermassel, ich bin Überwinder in Jesus Christus. Und das ist mein Job. Und jedes Mal, wenn ich überwinde und wenn ich sage, es geht nicht um mich, es geht um dich, dann stellt er sich dazu und er hilft mir beim Reden. Er hilft mir jedes Mal so gut beim Reden, dass mir Leute sagen, Anna, man merkt gar nicht, dass du nervös bist. Ja, das ist ein Wunder. Wirklich. Ich spüre, dass ich nervös bin. Jesus stellt sich dazu, wenn du einen Schritt gehst. Wenn du auf die Straße gehst, obwohl du merkst, ich fürchte mich, ich schäme mich, ich kann das nicht. Was denken die Personen? Was ist, wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll? Jesus wird dir helfen. Er stellt sich dazu. Er wird dir sogar Freude schenken. Wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium verkünden. Ja, das ist wirklich so. Manchmal nach einem Einsatz, boah, ich fliege nach Hause. Das ist so schön. Vorher denkst du dir, ich habe Panik. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und dann hilft mir Gott dabei. Und danach denkst du, boah, das ist so schön. Wann ist der nächste Einsatz? Ja, du willst gar nicht nach Hause gehen. Das ist so schön. Und ich sage nicht, du kannst nur über Jesus reden, wenn du evangelisierst. Manche von uns haben gar nicht die Zeit dafür. Mitten in deinem Alltag, da, wo Gott dich hingestellt hast, da, wo Gott dich hingestellt hat, da kannst du Licht sein, da kannst du Salz sein, da will Jesus durch dich reden. Und dann merkst du die Momente, wenn du, oh, jetzt könnte ich was sagen, aber ich weiß nicht. Einfach machen. Einfach machen. Du wirst sehen, es ist nicht so schlimm, wie du denkst, und Jesus wird sich dazustellen und er wird dir Freude geben. Und man übt es und es macht Spaß. Und am Ende geht es nicht um uns. Es geht darum, dass wir unser Leben lassen für diejenigen, die Jesus noch nicht kennen. Dass sie das Evangelium hören und errettet werden. Gott ist in den Schwachen stark. Du musst kein Prediger, Evangelist oder Missionar sein, um von Jesus zu erzählen. Du musst auch keine klugen Worte haben oder redegewandt sein. Du darfst wie ein Kind von dem erzählen, was du persönlich erlebt hast. Da ist meine Freundin zu mir zu Besuch gekommen, vor ein paar Jahren. Kennt ihr Konstanz am Bodensee? Kennt ihr dieses große Festival zwischen Deutschland und Schweiz? Wie heißt es? Seenachtsfest? Auf jeden Fall, Seenachtsfest ist ein Riesen-Event. Jeden Sommer reisen 80.000 Besucher an und feiern da eine fette Party mit Feuerwerk und Konzert und Essen, und das ganze Gelände ist abgesperrt und du brauchst, glaube ich, 20-30 Euro, um da überhaupt reinzukommen. Also ein Ticket. Und dann kommt sie zu mir zu Besuch und dann sagt sie mir, Anna, was hältst du davon, wenn wir da Karten verteilen? Und ich dachte mir so, habe ich eigentlich keine Lust drauf. Ich wollte einfach chillen. Und dann sage ich zu ihr, ganz fromm, wenn Gott die Tickets bezahlt, dann gehen wir. Gut, sie ist nach Hause, also sie hatte auch kein Geld, ich hatte auch kein Geld. Und deswegen habe ich gesagt, wenn Gott die Tickets bezahlt, dann gehen wir. Oh, ich dachte, ich bin damit fein raus. Und da, dann kommen ihre Eltern zu ihr und geben ihr 100 Euro. Und sagen zu ihr, 60 Euro sind für dein Studium. Und 40 Euro sind so für dich. Und sie schreibt mir in der SMS, Anna, wir haben 40 Euro für die Tickets. Und ich denke mir so, okay, wir gehen. Und dann haben wir uns überlegt, was tun wir jetzt in unser Rucksack rein? Geschenke machen keinen Sinn. Du kannst davon vielleicht 100 Stück mitnehmen. Die bist du los in 10 Minuten. Und dann hast du da 20 Euro Eintritt bezahlt für 10 Minuten Geschenke verteilen. Das hat für mich keinen Sinn gemacht. Also haben wir gesagt, komm, wir packen unsere Rucksäcke voll mit Karten. So kleine Karten. Und wir haben es echt geschafft, in unsere Rucksäcke 5000 Karten reinzustopfen. Boah, die waren so schwer. Und dann laufen wir dahin und merken, oh nee, man muss zuerst das Ticket kaufen und dann gibt's eine Taschenkontrolle. Boah, ich dachte, was mache ich? Jetzt geben wir das ganze Geld aus, dann werden wir da erwischt, dann müssen wir wieder gehen oder wir dürfen das nicht mit reinnehmen. Und ich war so aufgeregt. Boah, ich war so aufgeregt, dass ich zu diesem Ticketstand gegangen bin. Und ich war so aufgeregt, dass ich gesagt habe, Leute, wir wollen was reinschmuggeln. Wie ist das? Wird das alles kontrolliert oder nur die Hälfte? Oder werden wir alle kontrolliert? Und die haben sich kaputt gelacht, weil die dachten, ich verarsche die. Aber ich habe es ernst gemeint. So, Leute, wir kaufen jetzt ein Ticket, aber dann werden wir kontrolliert. Die wollen was reinschmuggeln. Wie ist denn das? Und meine Freunde gucken mal, die so, bist du bescheuert? Und dann habe ich erst gemerkt, was ich da eigentlich geredet habe. Ich war so nervös. Ja, dann haben, was sollen wir machen, ne? Wir haben die Tickets gekauft, dann haben wir uns in die Schlange gestellt, wo wir halt kontrolliert werden. Sie halt in die Schlange, ich in die, wie sie sagt, 80.000 Leute. Es gab so viele Schlangen, wie die Leute da reinkommen. Und dann sehe ich auch noch, an jedem Kontrolleurstand oder wie das heißt, Security-Stand, standen, wie soll ich das jetzt sagen, also ausländische, muslimische Schränke. Ey, du, da ist ja ausgerechnet, die gucken auch noch da rein und sehen, dass ich Sachen über Jesus Christus drin in meinem Rucksack habe. Die werden mich sofort wieder nach Hause schicken. Und ich war so nervös. Wir sind immer näher gekommen an diese Leute, die gleich sind. Immer näher und näher und näher. Mein Gott. Und dann macht er meinen Rucksack auf, guckt rein, macht einfach wieder zu und sagt ja. Und ich denke mir so, hä? Ist der blind? Hat Gott ihn blind gemacht? Dann gucke ich zu meiner Freundin rüber. Die lacht sich einen Arsch ab. Die konnte gar nicht mehr atmen. Ich denke so, was ist denn bei der los? Und dann kommt sie zu mir und sagt, der hat in meinen Rucksack geguckt. Und der Typ, also der sah einfach aus wie ein Schrank von Mann, kam aber aus Sachsen. Tut mir leid, ne? Nichts gegen jemand aus Sachsen hier. Tut mir leid, ich werde jetzt gleich einen Witz machen. Also, ihr wisst gar nicht, wie der aussah. Und dann sagt er zu ihr, oh süß, da sind ja die Postkarten. Also, das sind Postkarten. So, also hat er geredet. Und die hat sich schlapp gelacht, die konnte nicht mehr atmen. Also er dachte, da sind Postkarten drin, meiner hat gar nichts gepeilt. Wir wussten, Gott hat die beiden total blind gemacht. Also wir sind dann so da rein und dann haben wir eine Masse von Menschen gesehen. Alter, es war so krass, dass meine Freundin dann gesagt hat, Anna, es tut mir leid, ich schaff das nicht. Ich schäme mich. Ich schaff das nicht. Hier sind so viele Leute, die mich kennen. Ich schaff das einfach nicht. Und dann habe ich zu ihr gesagt, kein Problem, ich verteile und du läufst einfach neben mir her. Und ganz ehrlich, bei so einem Event denkt man eigentlich, interessiert sich doch da kein Mensch für irgendeine Karte, irgendein Kärtchen. Alle sind da zum Saufen und Gemeinschaft haben und Feuerwerk angucken und einfach nur Spaß haben, laute Musik hören. Und keiner will doch jetzt irgendwelche hübschen Kärtchen mit Blümchen haben. Aber wir haben es einfach gemacht. Wir haben es einfach gemacht. Und da waren so viele Leute. Wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir hatten so einen Stapel und wir sind dann so durch. Zack, 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 zack. So kann uns nämlich auch keiner ansprechen. Einfach nur verteilen und weiter, 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 weiter. Wir wollten einfach die 5000 Karten loswerden, dann schnell wieder nach Hause. Wir wollten uns auch nicht die Blöße geben, dass uns irgendjemand drauf anspricht und dann noch einen blöden Witz oder irgendwas sagt. Einfach nur verteilen und wieder nach Hause. Also komm, in 2 Stunden sind wir durch und dann gehen wir einfach wieder nach Hause. Wir haben Karten verteilt. Es hat nicht lange gedauert, da hat man uns hinterhergerufen. Hey, ihr beiden! Stopp! Können wir bitte noch mehr haben? Hier, meine Freundin, die hat noch nichts. Hey, ihr, meine Mutter hat noch keine. Hey, kann ich noch 5 haben für meine Freunde? Es ging die ganze Zeit so. Die ganze Zeit hat man uns zurückgerufen und wollte noch mehr und noch mehr und noch mehr. So krass. Unsere Rucksäcke waren so schnell leer und dann dachten wir, cool. Auftrag erfüllt, jetzt genießen wir noch das Feuerwerk und dann gehen wir nach Hause. Ist aber so nicht gekommen, sondern jemand hat uns auf unsere Schulter getippt, hat gesagt, entschuldigt mal, ihr habt uns doch diese Karte gegeben, dachte mir, jetzt kommt's. Jetzt legen wir uns mit den Leuten an. Jetzt kommt eine Diskussion. Und dann sagt dieser junge Mann, also ich würde gerne mit euch mal über den Glauben sprechen. Und dann sage ich zu ihm, ja, aber nach dem Feuerwerk, oder? Ich meine, das ist das Teuerste überhaupt. Jeder kommt eigentlich wegen dem Feuerwerk. Ich so, nee, jetzt. Ich so, okay, dann reden wir jetzt über den Glauben und dann haben wir mit ihm und mit seinem Freund, die waren vielleicht 18 Jahre, total krass, haben mit dem über den Glauben gesprochen. Und dann haben wir uns langsam auf den Rückweg gemacht und dann wurden wir von den Nächsten angehalten. Entschuldigt mal, die Karten sind doch von euch. Können wir mal darüber sprechen? Dann haben wir mit den Nächsten darüber gesprochen. Die Nächsten wollten Gebet. Der Nächste, da kam mein Vater mit seinen 3 Jungs. Ich glaube, die waren 16 oder so. Ja, hier sind meine 3 Jungs, erzählt ihr mal was von Jesus, auf mich wollen sie ja nicht hören. Dann haben wir mit denen über Jesus gesprochen. Dann haben wir mit einer Frau über Jesus gesprochen. Dann haben wir mit einer Traube von jungen Mädels, die alle auf dem Boden saßen, da sind 20 Leute, haben wir über Jesus gesprochen. Am Schluss haben wir auf Englisch evangelisiert. Und wir sind an dem Tag um 3 Uhr nachts nach Hause gekommen. Wir haben 2 Stunden Karten verteilt und 5 Stunden nur geredet und gebetet für die Leute. Never ever hätte ich das für möglich gehalten. Hätte Gott mir gesagt, Anna, geh zum Event und predige es. Hätte Gott mir gesagt, Anna, du gehst dahin und betest für die Leute, hätte ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Hätte Gott zu mir gesagt, Anna, du gehst da jetzt rein und du wirst da jetzt für irgendwelche Leute beten oder über Jesus sprechen. Ich stelle dir das mal vor, alle sind da am Feiern und ich klopfe von hinten auf die Schulter und sage, Entschuldigung, können wir über Jesus reden? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber das hat Gott nicht gesagt. Sondern Gott hat uns nur mit diesen Karten da reingeschickt. Alles andere hat er gemacht. Wir haben einfach das getan, was wir können. Und Gott hat das getan, was nur er tun kann. Er hat die Leute zu uns gebracht und sie gezogen. Das können wir gar nicht, das können wir nicht provozieren, das können wir nicht machen. Wir waren an diesem Tag, waren wir, glaube ich, 7 Stunden unterwegs. Und weil es so spät war, hat meine Freundin bei mir übernachtet. Und wir saßen mitten in der Nacht im Bett, nebeneinander, voll geschockt. Krass. Guck mich an. Heftig. Boah, krass. Ich so, boah, krass, was haben wir gerade erlebt? Und wir waren beide voll geschockt von dem, was Gott gerade erlebt hat, weil wir einfach schwach ist das nette Wort dafür. Echt, eigentlich haben wir voll, wir waren eigentlich Loser. Wir hatten einfach nur Schiss dahin. Ich hatte nicht mal Bock hinzugehen. Ich habe gesagt, ja Gott, wenn du bezahlst. Dann hat Gott noch die Security-Leute blind gemacht. Meine Freundin hat total der Mut verloren. Die wollte gar nicht mehr irgendwas verteilen. Ich wollte einfach nur meine Sachen loswerden, dann schnell wieder nach Hause. Und am Ende, boah, wir sind geplatzt vor Freude. Es war so schön. Was Gott daraus macht, wenn wir uns auf den Weg machen, das kannst du nicht planen. Aber Gott stellt sich dazu. Das hat so Spaß gemacht. Eine letzte Geschichte und dann bin ich auch schon durch. Habe ich mich an die Zeit gehalten? Ich bin mal ganz allein durch die Stadt und habe gesagt, heute nehme ich Geschenke mit und ich gehe einfach in jeden Laden und gebe jedem Verkäufer oder Verkäufer, lege ich einfach ein Geschenk hin. Einfach, hey, ich will dir eine Freude machen, ich will dir ein Geschenk machen. Einfach umdrehen und wieder gehen. Und in den nächsten Laden. Und dann wieder in den nächsten Laden. Rein, Geschenk abgeben und wieder in den nächsten Laden. Und Geschenk abgeben und wieder in den nächsten Laden. An dem Tag wollte niemand mitkommen, also bin ich allein gegangen. Ja, und dann bin ich in ein Büro gegangen, wo man wettet. Ein Wettbüro, genau. Und da kann man noch trinken, muss ich gar nicht. Genau, ich bin da an den Tresen, da saß ein junger Mann, habe ich ein Geschenk hingelegt, bin einfach wieder rausgegangen und der läuft mir hinterher. Also er hat wahrscheinlich erstmal gelesen, dann ist er mir rausgelaufen auf die Straße und hat mich angesprochen, hat gesagt, hey, entschuldige mal, warum machst du das? Ist dir das nicht peinlich? Du läufst ja einfach allein durch die Stadt und erzählst den Leuten was von Jesus, ist dir das nicht peinlich? Und habe ich gesagt, nee, das ist mir nicht peinlich. Ich liebe Gott. Und ja, sie, ja, ich liebe auch Gott. Ich meine, ich glaube an Allah, aber sowas muss ich doch nicht gleich machen. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit einem muslimischen Menschen im Gespräch wart über den Glauben. Das ist wirklich nicht so einfach. Die haben so viel Wissen. Und ich dachte im Moment, boah, ich bin gar nicht redegewandt. Ich bin gar nicht klug genug dafür, für diese Unterhaltung, weil er hat wirklich so viel Wissen über den Koran. Der hat sogar Sachen ausgepackt. Da dachte ich, der hat mehr Wissen über die Bibel, wann sie geschrieben wurde und von wem und gefälscht oder nicht gefälscht, Überlieferung, Datum. Der kam mit so vielen Sachen, wo ich dachte, ich habe gar keine Ahnung von solchen Dingen. Und er hat so viel Wissen. Und ich denke mir so, von klein auf bekommen die so viel gehört und so viel beigebracht. Und ich mir so, stehst du auf, hast gar keine Chance. Und ich war ganz viel sprachlos in dem Gespräch mit dem. Klar, ich konnte ihm erzählen, was ich erlebt habe, aber ich war auch ganz viel sprachlos. Und in dem Moment kam mir der Heilige Geist zu Hilfe und hat mir 3 echt gute Fragen gegeben. Die erste Frage war, glaubst du, dass der Allah der einzig wahre und richtige Gott ist? Sagt er, ja. Glaubst du, dass du in den Himmel kommst und ich in die Hölle? Sagt er, ja. Und dann habe ich gesagt, warum stehst du da nicht hier auf der Straße? Warum gehst du nicht hier durch die Straßen und wächst die Menschen auf? Warum warnst du niemanden? Warum erzählst du niemandem die Wahrheit? Warum lässt du zu, dass wir alle in die Hölle gehen und du gehst als Einziger in den Himmel? Ist das wirklich Liebe? Liebe ist, sein Leben zu geben für den Nächsten. Und deswegen stehe ich hier. Jesus hat sein Leben gegeben für mich, ich gebe mein Leben für ihn. Und deswegen ist es mir egal, ob es peinlich ist oder ob ich mich schäme oder was die Leute von mir halten. Ich will, dass die alle mitkommen in den Himmel. Ich gehe sowieso dahin. Aber wenn du denkst, das, was du hast, ist die Wahrheit, müsstest du hier stehen. Und du müsstest uns wachrütteln und du müsstest mich überreden, weil es dir ein Anliegen ist, mich zu retten und mich in den Himmel mitzunehmen. Aber es ist dir egal. Das ist keine Liebe. Und dann konnte der nichts mehr sagen. Weil das ist die Wahrheit. Der konnte nichts darauf antworten. Und dann habe ich gesagt, darf ich dich mal in den Arm nehmen? Dann hat er gesagt, ja. Und ich habe ihn nicht so in den Arm genommen wie eine Frau und Mann, dann so flirty oder so, sondern ich habe richtig gemerkt, ich habe ihn in den Arm genommen, wie ein Vater seinen Sohn in den Arm nimmt. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, ich habe es aber einfach gefühlt. Ich habe ihn in den Arm genommen, als hätte ein Vater seinen Sohn im Arm gehalten. Ich habe ihn so lange, so fest im Arm gehalten. Als ich ihn wieder losgelassen habe, hatte der andere Augen. Der hat mich angeschaut, als hätte er irgendwas begriffen oder als hätte ihn Gott überführt. Das will ich dir mitgeben, wenn du mal in einer Situation bist, wo du nicht weißt, was du sagen sollst. Wir können immer erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben, selbst wenn wir wenig Wissen haben über die Bibel, selbst wenn wir nicht alle Fakten kennen, selbst wenn wir nicht auf alles eine Antwort haben, aber was du hast und was sonst keiner hat, ist das, was du mit Jesus erlebt hast. Oder? Selbst wenn dein Bekehrungstag nicht mega krass war, wie bei Todd White oder bei sonst irgendjemandem, du hast was mit Jesus erlebt. Da ist irgendetwas, warum du glaubst. Jesus hat etwas in deinem Leben getan und für dich getan. Und das kannst du weitergeben, das kann dir keiner nehmen. Und die Hausaufgabe, die ich euch heute mitgebe, ich freue mich natürlich, wenn alle mit in die Stadt gehen und ihr irgendwie ein tolle Gespräche habt oder die Karten irgendjemand in die Hand gebt oder einfach nur es in einem Briefkasten, in einen Fahrradkorb, in einen Zigarettenautomat, irgendwo im Bus, irgendwie im Taxi. Wir halten auch gerne mal Autos an auf der Straße. Okay, warte mal kurz, weil ich stelle einfach so hin und die Leute halten echt, weil sie voll geschockt sind, dass ich das Auto anhalte und sage, hey, ich will dir was geben. Und die Leute strahlen, wow, krass, danke für mich und so. Auch Polizisten und Krankenwagen, gell? Alle reagieren gleich, ist voll krass. Ne? Du hältst sie an, du gibst ihnen etwas in die Hand, alle freuen sich. Selbst wenn du heute nicht mitgehst, nimm dieses Säckchen mit nach Hause, lest dir mal alles durch. Du musst wissen, was du weitergibst, du musst dahinter stehen, du musst wissen, was du weitergibst und lass dir mal von Gott zeigen, wem du was geben kannst. Lass dir von Gott zeigen, was dich daran hindert, es dieser Person zu geben. Lass dich davon frei machen. Oder leg die Karten irgendwo hin. Leg die Karten einfach irgendwo hin, weil irgendjemand wird sie finden. Neulich haben wir eine E-Mail bekommen von einem Mann, der hat sich im Wald auf eine Bank gesetzt und sagt, auf dieser Bank lag eine Karte von euch. Und ich habe schon vor vielen Jahren Jesus mein Leben gegeben und dann bin ich einfach lauwarm geworden. Ich habe einfach aufgehört, die Bibel zu lesen, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Ich bin nicht mehr in die Gemeinde gegangen. Ich bin eigentlich wieder zurück in die Welt gegangen. Ich habe einfach mein Ding gemacht. Aber als ich eure Karte gefunden habe und das gelesen habe, habe ich mich daran erinnert, wer Jesus eigentlich ist für mich. Und ich möchte neu mit Jesus gehen. Und ich will euch danken, dass ihr diese Arbeit macht und dass diese Karte da lag. Wir haben die Karte da nicht hingelegt. Irgendjemand hat diese Karte da hingelegt und das kannst du auch. Und ich wünsche euch ganz viel Freude damit.
Vielen Dank, Anna. Ich habe mal so einen Satz gehört, dass die Angst, die man hat, bevor man raus in die Stadt geht oder in die Privatsphäre eines Menschen hineintritt, die Angst, die man dabei spürt, das hat mir immer geholfen, als wir früher, das war in der Corona-Zeit, öfter auf der Straße waren. Dieser Satz hat mir geholfen zu sagen, Gerd, wenn du diese Angst spürst, Es ist nicht deine Angst. Der Satan spiegelt gerade seine Angst dir. Es ist die Angst des Teufels. Er hat Angst vor das, was gleich passieren wird. Und das hat mir schon ein bisschen geholfen, immer wieder diese Überwindung in Kauf zu nehmen oder immer nach rauszugehen. Also es ist immer noch ein Prozess. Und ich glaube, das wird auch nie aufhören.
Nee.
Anna, die ist für dich.
Vielen
und
Dank.
Es ist echt stark. Also man kriegt so diese Karte und ich denke mal, ja, schön, hübsch, aber was dahinter steckt? Ich meine, was was hinter deiner Person steckt, was Gott getan hat, das ist so groß. Und ich staune einfach wieder darüber, dass wir uns nicht vergleichen müssen mit dir.
Mhm.
Und ich finde, du bist das beste Beispiel dafür, dass Gott aus einem
Angsthasen,
aus einem so kaputten Kind so etwas machen kann, ja. Dann bei jedem anderen sowieso.
Ja.
Und ich finde das so stark, dass jeder seine Berufung hat. Wir dürfen uns ja nicht vergleichen. Und das ist immer so, wenn man sowas hört, ach, ich bin so ein schlechter Christ. Ich glaube, das ist diese Vergleichsfalle. Aber jeder hat einen Auftrag. Und wenn es nur einen Menschen ist, den wir zu Jesus führen, ja, wenn es nur einer ist. Genau. Gott freut sich. Okay, damit segne ich euch und danke, Vater, dass du da bist. Und danke, dass du nicht jetzt einfach gehst und wir dich ausladen müssen, sondern du bist immer da. Danke, dass du in uns lebst. Vater, und wir segnen das Werk von Anna und alle, die damit drinne stecken. Wir segnen die Karten, wir imprägnieren diese Karten mit dem Heiligen Geist, sobald sie berührt werden, dass du wirkst. Danke, Vater, für die Aktion, die heute Nachmittag stattfinden wird und dass du jetzt schon in der Stadt bist und du hast alles vorbereitet. Und wir sind gespannt, was passieren wird. Danke, Vater, du bist gut. Danke für diesen Sonntag. Und dir alle Ehre. Amen.